please follow Doublette 76 on Instagram, Facebook, or LinkedIn.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Wir sprechen heute über die Qualität von Tennisbällen, über Ausländerregeln in der Regionalliga, in der Bundesliga, über die Rede von Roger Federer, über zwei Matches, eins aus dem Jahr 95, das andere aus dem Jahr 91 und über eine mögliche Pokalrunde, die in Hessen gespielt wird. Also bunter Blumenstrauß an Themen. Mein Gast ist Jonas B. Wolf, Dauerabonnent, guter Freund des Hauses. Lieber Jonas, wie war das Tenniswochenende? Herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke für die Einladung. Tenniswochenende war, also wenn du mich jetzt heute körperlich fragst, natürlich hart. Man spürt jeden Muskel, aber war auch erfolgreich.
Ja. Ich war sehr enttäuscht, weil ich habe ja in deinem Verein Punktspiel gehabt, beim der Club an der Alster, am Roten Baum, an der Rote Baum Chaussee. Und habe fest damit gerechnet, gegen dich spielen zu dürfen. Und dann musste ich feststellen, dass du, obwohl du jünger bist, bei den Herren 40 antanzt am Arsch der Heide irgendwo in Hamburg und ich bei dir auf der Anlage einen unfassbar schönen Nachmittag verbracht habe, weil parallel die ersten Herren vom Club an der Alster spielten, da war richtig Remi Demi und richtig was los, die zweiten Damen vom Club an der Alster spielten, auch super Tennis. Ja, und dann spielten wir dann noch unser Altherren-Punktspiel, da war noch ein anderes Damen-Punktspiel. Also da war richtig was los, da waren gefühlt mit Clubhaus und allem über 500 Leute auf der Anlage, zeitweise. Da hast du etwas verpasst. Und,
absolut, naja. Absolut. Das habe ich auch mitbekommen, zumindest an der einen oder anderen Stelle. Natürlich in dem Teamchat der Mannschaft, gegen die du ja dann mit deiner Mannschaft leider verloren hast. das habe ich natürlich im Teamchat live bei meinem Punktspiel bei TTK verfolgen dürfen. Aber zum einen stand ich da im Wort natürlich und zum anderen waren auch genügend 30er ja aktiv dabei und konnten das einrichten. Aber es war ja viel mehr. Es war ja, ging ja um noch den Aufstieg der potenziellen ersten Herren aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga oder sogar tendenziell sogar um den Abstieg noch, also weil aus der Regionalliga ja drei Mannschaften absteigen, nur eine steigt auf und rechnerisch war da wohl alles noch möglich. Also ich hätte mir das wahnsinnig gerne angeguckt, weil das ist schon echt, macht wahnsinnig viel Freude
ja.
Da und das ist ein Spektakel, da die ersten Herren zu sehen und da wird jetzt auch immer ein bisschen was mit Musik noch gemacht und ich finde das eigentlich toll. Manchmal finde ich das immer schade, aber da ist der Club an der Alster jetzt nicht ein eigenes Phänomen, dass da doch manchmal zu wenig los ist bei diesen echt starken Tennispartien, sowohl in der Regionalliga als auch vielleicht auch in der zweiten Bundesliga. Selbst bei den Damen, die erste Bundesliga spielen. Und das ist, ja, wie gesagt, nicht nur ein Phänomen, was wir hier haben, sondern glaube ich auch in anderen Vereinen, wo man sich eigentlich wünschen würde, dass die Jugend vielleicht ähnlich wie vielleicht bei anderen Sportarten dann da auch an der Seitenlinie sitzt und die Trainer oder das Team dann anfeuert und so. Und ich weiß selber, dass es manchmal zeitlich sich nicht ausgeht, aber das ist schon großes Tennis da, was man da auch für Umme dann ja sehen kann. Also insofern, das ist immer ein tolles Event und kann ich auch jedem immer nur ans Herz legen, wenn es die Möglichkeit gibt, sich das anzugucken. Es macht dann auch Spaß, hat ein bisschen auch Großturnier, dann Flair natürlich über den M1 und M2, also da gebe ich dir recht, das ist eine gute Atmosphäre dann.
Absolut. Und wenn man das eben mit anderen Vereinen vergleicht, beispielsweise, ach, das bringt jetzt ja gar nichts, irgendwelche Vereinsnamen aus Hamburg zu nennen, weil wir in ganz Deutschland gehört werden, aber so ein kleiner Tennisverein mit 100 Leuten auf der Anlage, da brennt der Baum, also nehmen wir mal die wunderschöne Blumenau, wo ich jetzt spiele, meinetwegen, ne? Da ist natürlich dann High Life in Tüten. Und bei Alster verläuft sich das halt natürlich auf dieser
Das stimmt.
Riesenanlage. So,
Ja, klar.
das ist ja schon mal echt der Nachteil. Wie auch immer, aber ganz, ganz großes Tennis, auch überwiegend, wenn ich das richtig auf dem Radar habe, Hamburger Jungs im Team beim Club an der Alster oder aus der Metropolregion Hamburg, ein paar Schleswig-Holsteiner, wenn ich das so richtig recherchiert habe. Was ich super finde und was mich zum ersten Thema bringt, Ausländerregel, Regionalliga Bundesliga. Ich habe in Vorbereitung auf diese Aufnahme mir inklusive Herren 30, Herren 40, Herren 50, nochmal und bei den Herren auch und bei den Damen die Mannschaftsaufstellung angeschaut und habe festgestellt, auch gestern mit ein, zwei Leuten gesprochen, die mir erzählten, irgendwelche Mannschaften haben eben fünf Bulgaren eingekauft und die haben drei Dänen eingekauft. Und ja, du, wir beide sind weltoffen und müssen uns dafür nichts rechtfertigen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass die Nachwuchstalente darunter leiden, weil sie nicht zum Einsatz kommen in den Nordligen und Regionalligen. Deshalb wäre ich ganz klar dafür, dass man eine Ausländerregel schafft. Ich glaube, das gibt es in anderen Sportarten auch. Ob die, meinetwegen, 50% des Teams müssen deutsche Spieler sein. Man muss es ja irgendwie auch so formulieren, dass es jeder versteht. Oder nur ein Ausländer pro Team, meinetwegen. Aber ich finde es auch ätzend, wenn sich irgendjemand, ja, in der Regel ist es ja irgendjemand, oder der Verein eine Mannschaft zusammenkauft. Gerade in hohen Altersklassen finde ich es vollkommen absurd. Also wenn man sich auch Spaß dann mal so einen coolen Spanier oder Schweden von früher an eins gönnt, den sich viele gerne anschauen, und um sich an alte Zeiten zu erinnern, so anders jahrritmäßig, dann kann ich das total nachvollziehen. Wenn man sich aber echt total wie nur mit dem Geld einmal da Leute zusammenkauft auf Krampf, dann braucht man sich nicht wundern, wenn sich das kein Mensch anschaut, bin ich der Meinung.
Absolut, ja, also das ist, ich glaube, also manchmal ist es ja so, wenn man sich dann so Ausländer nach vorne holt, manchmal sind das ja auch vielleicht aus freundschaftlichen Bezügen, weil man sich irgendwie noch lange kennt und dann kommt da mal einer, das würde ich sagen, ist sogar noch was anderes, aber das sich dann da zusammenzukaufen, das macht natürlich wenig Spaß. Ich finde auch so Richtung Jugend, ne? Also wenn du dir das mal anguckst, man spricht ja jetzt immer viel, wer kommt eigentlich aus der Jugend jetzt nach, ne? Also in Deutschland, auch im Tennisbereich. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Sportart, ich glaube, ich weiß nicht, ob das der Handball war oder ob das irgendwo im Eishockey in Deutschland war, dass du schon auch eine Ausländergrenze festgelegt hast, um einfach den
Hast du?
Jugendaufbau auch zu schützen, ne? Also klar, dieses
Hast du?
Bosman-Urteil
Ja.
hast du natürlich überall und rein rechtlich wird es dann schwierig, aber alleine nur mit
Nee,
dem
es geht.
Fokus darauf, ja, also nur mit
Es
dem
geht in
Fokus
anderen
darauf,
Sportarten auch,
ja.
genau wie du die beiden Sportarten, die du genannt hast, beim Eishockey weiß ich es, dass das da auch eben hart limitiert ist, weil mein Patenkind auf der Akademie in Salzburg ist, bei Red Bull, weiß ich das, dass die auch da ganz klare Regeln haben.
Ja, und das finde ich
So.
gut.
Ja,
Warum nicht?
natürlich.
Ja.
Ich frage mich ja, warum werden in etlichen Vereinen Kinder gefördert, ja, und kommen dann nicht durch die gläserne Decke durch? Also wofür? Du bist, meinetwegen, bis du 17, 18 bist, wirst du ganz toll gefördert und dann stehen da drei Finnen und drei Schweden in der ersten Herren auf dem Platz. Ich übertreibe. Und du bekommst keinen Einsatz. Was machst du? Du wechselst den Verein. Logisch.
Klar.
Und spielst dann eine Liga niedriger, wahrscheinlich. Weil überall diese Plätze belegt sind. Also, das kann mir keiner erzählen, dass das sinnvoll ist fürs Produkt Bundesliga nicht, für, aber auch eben diese Nordligen, Regionalligen. Da müssten doch die Talente auf dem Platz stehen. Da, ne, und dann eben auch nicht nur im Doppel mal eingewechselt, wenn einer umgeknickt ist, sondern Einzel und Doppel. Fertig. Wird gespielt, wenn du eben ein Talent bist und irgendwas reißen möchtest oder gerade auf dem Weg zum Profi, weil so könnten sich ja die Tennisverbände auch untereinander wunderbar messen, by the way. Ja?
Ja,
So,
absolut, sehe ich ganz
so könnte
genau.
man ja
Ja.
sagen, guck mal hier, also ne, wir hier in Hamburg gegen Berlin, das wären dann echte Derbys in Anführungsstrichen. Ja, wie man das denn zusammenlegt, keine Ahnung, von den Verbänden. Aber Hamburg-Schleswig-Holstein vielleicht zusammen und ne, Bayern, je nachdem. Aber dann kommen ja meiner Meinung nach die Leute auch, weil sie eben ihren Lokalmatadoren sehen wollen. Und ja, by the way, ich durfte ja gestern dann auch netterweise bei dir dann noch ein Doppel spielen, nachdem deine Mannschaft dann Iwaniszewicz, Pat Rafter und Marc Rossi ins Doppel eingewechselt haben. Da durfte ich dann feststellen, dass wir mit Dunlop-Bällen spielen, die unterirdisch waren von ihrer Qualität. Also nach einem Satz sind die durch. Wir wissen, die Seiten haben sich verändert, das Material hat sich verändert, aber nun spielen wir da Herren 30, Herren 40 Tennis. Ja, jetzt auch, wir streicheln nicht nur den Ball, aber die Qualität der Bälle im Doppel war so katastrophal, dass ich einfach dieses Thema einfach dir jetzt nochmal an Kopf schmeißen möchte und mich einfach furchtbar darüber ärgere, dass es dieses Monopol gibt. Die Verbände haben ja dann Verträge mit den Ballausrüstern. Einige Verbände haben ihre eigenen Bälle. Der Hessische Tennisverband beispielsweise, glaube ich. Was sagst du zu dem Thema Dunlop-Ball? Wie hast du das Gefühl, auch früher haben die länger gehalten und jetzt sind die nach einem Satz hinüber?
Boah, ehrlicherweise, das kann ich so gar nicht. Also, das habe ich noch nie so wirklich drauf geachtet. Vielleicht war das jetzt auch eine schlecht produzierte Charge, aber so wie du das jetzt schilderst, ist natürlich so, dass du das anscheinend ja durchaus öfter beobachtet hast.
Oh ja.
Ja, also ich finde nur die Unterschiedlichkeit der Bälle ist, das ist völlig Wahnsinn. Ne? Also ob du jetzt nur mit einem Wilson-Ball spielst oder mit einem Dunlop-Ball oder noch mit einem ganz
Ja.
anderen Ball spielst, also wie die teilweise springen, das finde ich schon immer wieder erstaunlich, wie das dann in der Produktion ja abläuft und wie das dann ist. Von der Haltbarkeit, das ehrlicherweise ist mir das noch gar nicht so aufgefallen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass du einfach viel deutlich stärker auf den Ball draufschlägst.
Nee, nee.
Und nee, aber das du ich du hörst es ja, finde ich, immer bei den Profis auch in den Turnieren, also finde ich ja schon immer mehr, dass auch auf die Unterschiedlichkeit der Bälle sehr immer wieder ein Faktor ist, dass die Bälle entweder zu langsam sind, dass sie komisch fliegen und so weiter und so fort. Also du hörst, da finde ich ja schon immer viel, auch aus dem Profibereich. Das scheint ja ein Thema zu sein. Und wenn du das jetzt auch nochmal von euch vom Wochenende bestätigst, also ich glaube nicht, dass das nur an dem Material, ob an Seite oder Schläger liegt, sondern da scheint es dann ganz grundsätzliche Konventionen, vielleicht auch rein wirtschaftlicher Natur zu geben, ja.
Ganz sicher. Würde mich mal die Meinung der Hörer interessieren. Wir bekommen ja hin und wieder ein paar Nachrichten über Instagram oder über LinkedIn oder Facebook. Insofern würde mich das, oder auch WhatsApp, kriege ich Nachrichten. Natürlich werde ich auch viel angesprochen auf dem Podcast. Ja, da würde mich eigentlich mal interessieren, wie das so die Hörerschaft sieht. Ja, aber die haben echt dann logischerweise das Monopol und günstig sind die Bälle auch nicht, by the way. Also, man kann sich Tennis ja auch schönreden und sagen, ist nicht teuer. Ja, klar, wenn ich das ganze Jahr mit den gleichen Bällen spiele, dann ist Tennis nicht teuer. Aber wenn man irgendwie vernünftige Bälle haben möchte, dann kann Tennis sehr schnell sehr teuer werden. Ne?
Ja, absolut, absolut.
Ne? Du, ich habe noch ein weiteres Thema, wo mich Dennis Gerlitzki, ein 76er aus Hessen, aufmerksam gemacht hat und ein treuer Hörer und Freund des Podcastes. Und zwar hat er mit leuchtenden Augen mir von der Pokalrunde berichtet, die in Hessen gespielt wird. Und zwar läuft die folgendermaßen ab: In der Woche um 18 Uhr, also Dienstag oder Mittwoch, treffen sich vier Leute von einem Verein, von einer Mannschaft. Und es wird zeitgleich ein Doppel gespielt und zwei Einzel.
Oh,
Also,
Entschuldigung, unter der Woche hast du gesagt.
unter der Woche Mittwoch
Oh,
18 Uhr,
ja. Oh,
Pokalrunde nennt sich das. Zwei Einzel, ein Doppel. No-Add-Regel, LK wirksam, wird gespielt. Ohne großes Essen danach, also die trinken dann irgendwie ein Bierchen oder hauen dann schnell ab. Aber du kommst locker von 20 bis 21 Uhr durch, von 18 bis 21 Uhr durch.
Super.
Mega. Und wird
Super.
auch gut angenommen in Hessen. Also erstmal
Und
gibt's
wie viele Spiele hat man dann in der
ja,
Pokal?
da
Wie viel
fragen,
ist
also
so?
es
Ah,
gibt,
okay.
du, das würde ja den Rahmen jetzt sprengen, das kann jeder auch im Internet nachrecherchieren. Ich habe mir in der Tat wirklich die Wettspielordnung mal angeschaut, aber letztendlich hast du eine Gruppenphase und dann eine K.O.-Phase und am Ende bist du hessischer Meister, Pokalsieger. Ja, so, also Frag mich nicht, aber es ist schon regelmäßig dann auch. Und das ist doch genau das, was man eigentlich will. In der Woche abends einen kleinen Wettkampf und ein Doppelchen. Ich glaube, so ab Herren 40, Herren, Damen 40, keine Ahnung, kriegen das die Leute auch gut abgebildet. Es müssen jetzt nicht immer Herren und Damen sein, ne? Sondern ich glaube, da ist die Zielgruppe tendenziell so wirklich berufstätig noch, 40, 50 Jahre alt. Und dann go for it. Schöne Pokalrunde. Du spielst eben auch mal gegen Mannschaften aus anderen Klassen. Man hat ja schon das Problem, dass man jedes Jahr in der Regel oftmals die gleichen Gegner hat. Sind wir uns einig, oder? Weil man bewegt sich ja immer so in den gleichen ein, zwei Klassen, tendenziell. Oh, so geht es mir zumindest. Also ich habe gefühlt auch, spiele ich immer gegen die gleichen 15 Vereine. Und ganz
Absolut.
selten kommt mal ein neuer dazu. Und in Hamburg gibt es meines Wissens 80 oder 90 Vereine. Und manchmal denke ich so, schade eigentlich. Also ich würde auch gerne mal gegen andere. Vielleicht könnte man das sogar noch einen Schritt weiter gehen und in Bezirke aufteilen. Also dass man auch noch eine kurze Anreise beachtet. In Nord, Süd, Ost, West, jetzt auf Hamburg bezogen oder auf andere Regionen. Anders geht es ja auch nicht. Es kann ja nicht sein, dass du dann noch eine Stunde da irgendwo hinfährst. Oder zwei. Wie auch immer. Wollte ich nochmal hier einkippen, wollte
Aber
ich
ich
dir
finde das
davon
total,
berichten.
aber ich finde das total charmant. Also auch dieses Thema, dass man sagt, Einzel, zwei Einzel, ein Doppel und alles läuft parallel. Ja, also das wirklich parallel zu laufen zu lassen. Das heißt, dass du eigentlich in der Tendenz ja nach 2, 2,5 Stunden bist du durch damit, dann setzt du dich hin und trinkst noch einen oder so. Das ist ja total nett. Wir hatten
Ja,
neulich
mit No Ad noch schneller, ne?
no, und genau, also noch schneller, ja. Aber das finde ich, das macht ja Spaß. Du hast, wie gesagt, wie du richtig sagst, Wettkampfaustausch. Und wir hatten neulich zum Beispiel, weil diese Punktspiele, die du ja hast, die machen ja auch Spaß, also ja Spaß, aber sie dauern halt einfach. Und familienfreundlich sind sie auch nicht. Wir hatten neulich ein Punktspiel, was total toll war. Da hatten die Gegner für die ersten Einzel 6 Plätze reserviert und die haben die Einzel alle parallel gespielt. Dadurch waren wir natürlich, hatten wir eine relativ sch schnell, waren wir schnell mit den Einzelnen durch und konnten, weil es auch regnen sollte, auch die Doppel vor dem starken Regenguss. Und die parallel spielt zum Beispiel die Herren 30er-Mannschaft von uns. Und die hatten das nicht. Und die sind mit ihrem Doppel immer noch nicht durch. Die müssen jetzt nochmal in die Verlängerung. Und dann musst du ja wieder einen weiteren Termin finden. Dann musst du einen
Ja.
unter der Woche finden. Das ist halt einfach nervig. Ja,
Ja.
und so. Deswegen also so eine schnelle Pokalrunde, super Format. Einfach mal
Ja.
ausprobieren. Finde ich geil.
Du, das Ding ist ja, man braucht es ja nicht ausprobieren.
Ja.
Es wird ja in Hessen schon praktiziert, nur die anderen Tennisverbände müssen es nur adaptieren.
Ja, genau, aber
Also,
zumindest mal, wie viel Mannschaften sich da melden würden, das meine ich jetzt mit ausprobieren. Einfach mal sagen,
ja,
hey, neuer
richtig.
Spielmodus etabliert, so, mal gucken, wer dann da sich dann dran beteiligt. So, könnte
Genau.
ja, also, das ist ja ein geiles Format. Super, ist ja ein
Ja.
bisschen wie der Perth Cup, nur dass es parallel läuft.
Ja, genau.
Und nee, nicht mit Damen und Herren, sondern nur dann in der jeweiligen Geschlechterkategorie. Cool.
Ja, nun haben wir ein weiteres Thema, worauf du mich aufmerksam gemacht hast im Rahmen unserer Vorbereitung. Du hast eine Rede von Roger Federer gehört. Ich habe davon mitbekommen, dass der eine Rede gehalten hat in einer komischen Klamotte. Das geht durch die sozialen Medien. Ich habe sie mir aber nicht angehört. Was
Ja,
muss ich darüber wissen?
dass du Roger so ablehnst,
Ich lehne ihn nicht ab.
haben wir schon drüber geredet, aber das machen wir nochmal wieder bei einer anderen. Der hat eine Ehrendoktortitel am Dartmouth College erhalten. Warum? Darüber können wir ein anderes Mal reden. Aber die Rede per se hat natürlich sehr viel an die Absolventen gerichtet und wie auf das Leben guckt und will ihnen natürlich was für ihre berufliche Zukunft mitgeben und hat das aber mit sehr vielen Analogien aus dem Tennissport gemacht. Die ganze Lebensweise halt möchte ich gar nicht zu Protokoll geben. Das soll sich jeder selber angucken und seine Meinung dazu bilden. Wie gesagt, ich finde es ganz toll, aber ich habe auch ein großes Faible für diesen Mann. Aber was ich interessant fand, und er hat zwei Statistiken oder eine Statistik oder anderthalb da gesagt, und das spielte mit dem Thema rein, mit dem Reel, was du mir geschickt hast, mit dem Einzel, was Milos Raonic neulich gespielt hat, wo er in einem Match 42 Asse serviert hat. Deswegen, da können wir gleich nochmal sprechen.
Waren
Und zwar hat auch
47 oder 42?
oder 47, ja, also aber eine absurde, wirklich absurde Anzahl an Assen.
Ja, für
Und
dich absurd.
Absolut. Und in der Rede nur von Roger sagt er, dass er fast 80% seiner Einzelspiele gewonnen hat. Ja, der hat, glaube ich, 1526 Einzelspiele gespielt und 80% gewonnen. Also wirklich Hardcore-Statistik. Ja, so. Aber er hat nur von diesen 80%, ne, hat er nur 54% der Punkte gewonnen. Ja. So, mit anderen Worten, selbst der beste Tennisspieler gewinnt kaum mehr als die Hälfte der Punkte, die sie spielen. So, das heißt, du verlierst ungefähr jeden zweiten Punkt beim Tennis. Und so war dieses Reel, was du mir geschickt hast mit Milos Raonic. Der hat ja, obwohl er so absurd aufgeschlagen hat, hatte er dieses Match im dritten Satz im Tiebreak, glaube ich, hat er schon auch Break, Matchball gegen sich, hat er gewonnen. Ja, also wenn du sagen, selbst wenn du jemanden gegen dich hast, der Hardcore serviert, nur Asse serviert, oder selbst wenn du gegen den größten Tennisspieler aller Zeiten, die haben auch am Ende des Tages immer jeden zweiten Punkt verloren und es gibt zumindest immer eine Chance. Das fand ich eine wahnsinnige Statistik. Und er hatte noch anderes Zitat zum Tennis. Er sagte, selbst wenn du die schönste Rückhand beim Tennis spielst oder in einem Match und die bei ESPN gezeigt wird, die bringt dir nur einen Punkt. Ja. Also das waren so ein paar, weil wir ja immer sagen, Punkt für Punkt, Punkt für Punkt, ne, Point by Point. Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, so von der Statistik her nochmal kommt, dass ja, am Ende ist dann doch auch bei ihm, dann, obwohl er 80% der Matches gewonnen hat, doch auch die ja, entscheidenden Punkte dann immer wieder gezählt haben.
Also muss ich mir die Rede anhören.
Absolut. Dich bringt sie auch in der Lebenskategorie weiter, nicht nur in der Tenniskategorie.
Wichtig. Mich hat die Klamotte abgeschreckt. Der war ganz komisch gekleidet. Und ich möchte an dieser Stelle dann die Rede von Will Ferrell empfehlen, der eine unfassbare Rede an irgendeinem College in Amerika gehalten hat, vor irgendwelchen Absolventen, wo man sich totlacht. Ja, das ist dann meine Empfehlung.
Schickst du auch in die Kommentare, ne?
Ja, stell ich bei Instagram rein. Und nun möchte ich aber mit dir über unsere beiden Matches sprechen, wenn das für dich okay ist. Wir suchen ja, wenn wir miteinander
Natürlich.
reden, immer ein Match raus, jeder, und überraschen den anderen. Und darf ich dich als erstes überraschen mit
Unbedingt.
einem Match aus dem Jahr 91, US Open, vierte Runde, Jimmy Connors gegen Aaron Krickstein. Ich weiß nicht, ob du dich an Aaron Krickstein erinnerst, aber an Jimmy
Natürlich.
Connors, da muss ich nichts zu sagen. Linke Pfote, relativ gerade gespielt, und gefühlt 20 Jahre auf der Tour, ja, mehrere Grand Slam-Siege, Nummer 1 der Welt gewesen, logischerweise. Und Aaron Krickstein kennt jetzt nicht jeder. Amerikaner mit Stirnband,
Relativ
kurze
unkonventioneller
Ausschubbewegung,
Auf, ja, beim
ja.
Aufschlag, aber eine gute Form.
Komisch, sagen wir mal komische Technik, ja, im Vergleich jetzt zu einem Federer oder so, wobei Connors Rückhand auch für sich steht. Also beide eine komische Technik, aber irgendwie recht erfolgreich, sonst würden sie nicht in die vierte Runde der US Open kommen. Und das Match ging 3-6, 7-6, 1-6, 6-3, 7-6 aus. Man kann sich vorstellen, da war was los im fünften Satz, im entscheidenden Tiebreak. Und ja, Connors gewann das Spiel. Connors riss die Massen mit sich. Man erinnert sich an ein anderes Spiel bei den US Open gegen, oder diesen Ballwechsel gegen Paul Haarhuis. Der wurde hier
Vorhals,
schon 100 Mal erwähnt, deswegen würde ich den nur an einer Seite mal hier Randbemerkung kurz erwähnen. Und ja, absolut legendäre Spieler aus meiner Sicht, die ich beide gerne gesehen habe.
ja, ich meine mich sogar noch zu erinnern, dass der letzte Satz, dass Connors sogar 2-5 zurücklag, oder? Der lag doch, also lag da nicht relativ weit sogar zurück und hat das dann noch 7-6 im fünften gedreht. Ich kann mir das sogar noch erinnern an das Spiel. Das habe ich nämlich damals, 91, habe ich das im Fernsehen gesehen, meine ich. Das war noch, da war es noch hell in New York und aber
Ich könnte jetzt sagen, es war 1, 4, 15, 30, aber ich weiß es nicht wirklich. Ich würde lügen. Ich würde lügen. Auf jeden Fall, ja, zwei geile Spieler. Und du hast mir aber auch ein Match mitgebracht.
Ja. Und zwar in Vorbereitung auf den Heiligen Rasen. 1995, Halbfinale Becker Agassi. weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Becker Agassi, damals, wie gesagt, Halbfinale und Becker in den ersten zwei Sätzen eigentlich keinen Stich gesehen. Also ersten Satz verliert er 2-6. Er liegt im zweiten Doppelbreak hinten 1-4. Und ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge das Spiel sah und dachte, ja, der geht da jetzt in drei ganz locker raus, weil Agassi hat auch wirklich jeden Return reingespielt und wirklich passiert und Becker eigentlich ruhig geblieben für seine Verhältnisse, weil er eigentlich keinen Stich gesehen hat. Und dann passiert irgendwie immer 1-4, irgendwie geht er da irgendwie mehr durch den Ball und kriegt mehr Grip auf das Spiel, gewinnt den zweiten 7-6. Den dritten gewinnt er 6-4 und den vierten Satz auch wieder 7-6. Ja. Und
Beide
da ist dann so
Tiebreaks
die
jeweils zu eins, ne?
ja, absolut, relativ glatt gewonnen. Und das Lustige ist, in dieser Verkettung, die haben ja danach, die hatten ja, ich glaube, dann nach dem Interview hat dann, da erinnere ich mich ja mich auch noch, das aus der, glaube ich, Autobiografie von Andre Agassi, da hat er gesagt, Becker hat irgendwie danach über ihn gesagt, so wie Agassi rumläuft, er würde wie der letzte Lump rumlaufen, das würde er nicht mal seinen Kindern erlauben. Also als er ihn dann rausgekegelt hatte, dann gab es halt eine hohe Rivalität zwischen den beiden. Ich meine, die beiden hatten ja Bollettieri da als Trainer gehabt. Also Becker zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sowieso noch. Agassi kam aus der Schule. Harter Dislike und dann wirklich, glaube ich, noch nicht mal 2 Monate später standen sie ja dann bei den US Open sich gegenüber. Wieder Agassi gegen Becker. Da war ja auch noch Hassduell. Da gewann das dann Agassi in 4. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich weiß noch, da hat Agassi auch in seiner Autobiografie geschrieben, da hat Becker dann Luftküsschen an Brooke Shields verteilt, um ihn so aufzustacheln. Also da gab es eine harte Rivalität, aber dieses Wimbledon-Match, wie der sich da rausgezogen hat, 2-6, echt keinen Stich gesehen und dann im zweiten Satz auch Doppelbreak hinten 1-4, auch da, für mich war das
Jonas.
Match eigentlich zu Ende und dann hat es gezogen.
Jonas, ich habe hier parallel Becker Agassi im Internet aufgerufen. Weißt du, wie die Bilanz ist von Becker gegen Agassi?
Boah, ich glaube negativ, oder?
1:10. Kann das
Ja.
sein? Oder bin ich auf irgendeiner komischen Seite hier gelandet?
Nee, das kann nicht sein, weil er hat ja Wimbledon gewonnen und der hat auch im Davis Cup gegen ihn
Der
gewonnen.
Davis Cup ist, zählt nicht mit rein, wahrscheinlich. Das ist alles ATP-Tour. Das ist ja absurd. Dann ist das das einzige Match, was er gegen den gewonnen hat. Head-to-head. Ich gehe mal auf ATP-Tour, jetzt auf die offizielle Seite, weil das macht mich jetzt fertig.
Weil der hat dann auch das Lustige ist,
Wahrscheinlich habe
diese
ich hier so eine
Geschichte geht ja noch
komische
weiter. Der
Seite.
hat dann auch Agassi,
Nee, vier,
Becker
hier.
Agassi haben dann
Vier zu zehn.
96 bei
So.
der
4 zu 10. Ist ja
und
unterirdisch.
Becker hat dann
Null.
nämlich, ja, aber ich sage nur, Becker hat dann 96 im nächsten Grand Slam hat Becker wieder gegen Agassi gespielt. Also wir haben dreimal hintereinander bei Grand Slams. Ich glaube, das gab es auch nicht so
Aber
häufig.
guck mal, bevor
Eben,
er
ja,
dieses Spiel,
ist
was du
natürlich eine
zitiert
Scheißstatistik.
hast, Wimbledon-Halbfinale, gewann, hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal verloren. Also er hat 5 Jahre lang gegen Agassi nicht gewonnen. Von 1990 bis zu dem besagten Spiel in Wimbledon.
Eieiei. Keine gute Statistik.
Ja, hat Ende der 80er die ersten drei Matches gewonnen gegen Agassi und danach dann nur noch einmal.
Dann kam ja wieder, dann kam die legendäre Geschichte mit der Zunge, die ja
Ja.
ich glaube, das ist eine Räuberpistole, aber egal.
Die kann man nicht
Wir werden
mehr. Ja.
es. Nee.
Wie viel Preisgeld hat Agassi gewonnen in seiner Karriere?
Boah.
Ich gebe dir plus minus 10%.
Die Preisgelder waren damals ja noch nicht so hoch, ne? Also, boah. 30?
Stark. 31,1 Millionen.
Boah, stark. Muss ich nicht mal
Ja.
googeln.
Ja. Hut ab.
Bin stolz auf mich.
Ja. Agassi. Ja, über den haben wir ja auch, oder habe ich in der letzten Folge mit David Siems das Tennisabitur gemacht, kann man noch nachhören. Guter Spieler, sehr, sehr, ja, bewegt beliebt. Damals mochte ich natürlich nicht, weil er eben die Deutschen sehr oft besiegte.
Ja,
So
aber
war es in meiner Erinnerung. Und ich mochte diese Klamotten halt auch nicht, diese, wie der da rumgelaufen ist auf dem Platz. Das ist nicht meins gewesen.
man muss dazu nur trotzdem sagen, ein geiler Typ, ein Typ, ne? Ein Typ, jemand, der einfach mal ein bisschen anders war und damit auch noch mal mehr Publicity gebracht hat. Und ich kann nur jedem empfehlen, diese Autobiografie von ihm mal zu lesen. Die ist wirklich sehr spannend, lustig und mit vielen Insights auch versehen. Also lohnt sich, das zu lesen. Also wirklich ein bewegtes Leben, ne? Muss man auch dazu sagen.
Ja.
Und er hat sich fest vorgenommen, Steffi Graf zu heiraten. Hat er auf einen Bierdeckel draufgeschrieben.
Ja.
Nette
Und
Anekdote.
was meinst du, wie oft geht er in die Spielbank in Las Vegas?
Ich glaube, der hat, glaube ich, seine Drogenvergangenheit und seine Süchte ausgiebig ausgelebt. Ich hoffe, dass er das nicht mehr so häufig macht.
Okay.
Außerdem wirkt er ja relativ gesettelt jetzt.
Wie
Jetzt
viele
ist er
Turniere
ja
hat er
auch
gewonnen in
gegangen.
seiner Karriere? Na,
37?
60.
Boah.
Wer hat mehr Matches gewonnen? Becker oder Agassi?
Becker.
Agassi, 870 zu 713.
Oh.
Gewicht Becker steht hier 85 Kilo auf der ATP-Tour. Kann ich nicht glauben.
Nee, besonders in den späteren Jahren. Nicht. Ich kann dir nur noch mal empfehlen, guck dir wirklich auf YouTube dieses Spiel auch noch mal an. Becker Agassi, geiles Spiel. Gibt's einen Zusammenschnitt, wenn du da siehst, wie der dort nicht mehr so leichtfüßig ist, 95, dann lachst du. Im Verhältnis zu früheren Sandplatz-Matches von ihm, wo er teilweise in Monte Carlo doch also aus meiner Sicht doch relativ leichtfüßig noch ist, ist er dort eher schwerfälliger unterwegs. Aber klar, beim Rasen muss man ja auch den Schwerpunkt des Körpers ein bisschen tiefer setzen. Das hat er halt.
Apropos, Wimbledon-Quali fängt heute an. Ich wollte eigentlich
Ja.
hin, habe es nicht geschafft. Wer gewinnt Wimbledon?
Bei den Damen oder bei den Herren?
Ja, bei den Herren.
Ja, ich würde mal sagen, ich sag mal, auch wenn es nicht sein Belag ist, ich sag, weil keiner mit ihm rechnet, ich sag Zverev.
Du sagst Zverev. Okay.
Einfach nur mal so, Bold Predictions.
Gut, dann sage ich Dominik Köpfer. In
Ja,
diesem
das
Sinne,
sag ich.
lieber Jonas, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, über den der Club an der Alster, über diese Magie, die von diesem Club ausgeht. Das machen wir
Das können
vielleicht
wir
beim
das.
nächsten Mal,
Genau.
ne? Im nächsten Monat. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, halt dich wuchtig und trainieren, trainieren, trainieren.
Du auch. Geh durch den Ball. Horido.
Mache ich. Tschö, tschö.
Bis dann. Ciao, ciao.
Cannot be serious.
Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.